Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kommt aus Köln, beziehungsweise arbeitet da auch in Dortmund an der Uni. Ist nicht Türkei und Erdogan. Jetzt würde ich sagen, zu diesem Buch, ich habe eben bei der anderen Veranstaltung noch aufgeschnappt, heute Abend können wir auch mit dienen. Wer auch im Rahmen von Leipzig liest, haben wir um 19 Uhr noch eine weitere Veranstaltung. Da sind wir nicht auf 30 Minuten beschränkt. Die wollen wir jetzt nutzen. Kemal, du hast das Wort.
Erstmal herzlich willkommen auch in der heutigen Veranstaltung. Wir haben mit Studierenden zusammen ein Projekt umgesetzt und wollten uns aus der migrantischen Perspektive mal mit dem Thema NSU auseinandersetzen und auch mit dem Thema rechtsextremer Terror in Deutschland und haben von Anfang an die Idee entwickelt, ein Buch zu machen, der nicht nur aus dem Mainstream eine Situation analysiert, eine Situation diskutiert, problematisiert, sondern wo Betroffene aus der Migrationsgesellschaft, die jahrelang Opfer von rassistischer Gewalt waren, aber auch Rassismus in verschiedenen Formen in dieser Gesellschaft miterlebt haben, ihre Positionen zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus, aber auch NSU dargestellt haben. Wir haben darauf Wert gelegt, dass wir in diesem Buch sehr stark verschiedene Facetten mit einbeziehen. Das heißt, das Buch ist nicht so aus einer Linie, sondern die Migrationsgesellschaft, die wir angesprochen haben, ist auch eine sehr heterogene Gesellschaft. Und deshalb sind in den Beiträgen, in den 39 Beiträgen oder wenn man sagen kann, mit dem Vorwort von Cem Özdemir, in den 40 Beiträgen verschiedene Perspektiven zum Thema NSU, Rechtsextremismus, Rassismus in dem Buch thematisiert, problematisiert, diskutiert und auch Augenzeugenberichte und Berichte von Betroffenen in der Situation auch dargestellt. Wichtig war, dass wir auch in dem Buch eine gute Mischung haben, das heißt, dass nicht nur Wissenschaftler schreiben, sondern Menschen auch aus der Praxisarbeit, aber auch aus dem Kulturbereich, aus dem schriftstellerischen Bereich. Und deshalb haben wir so auch in dem Buch verschiedene Facetten in der Konstellation, dass wir unterschiedliche Disziplinen auch zusammengebracht haben. Die Idee des Buches ist entstanden auf der Kolbstraße in Köln-Mülheim, an jenem Ort, an dem vor über 10 Jahren die NSU-Bombe, die Nagelbombe der NSU geplatzt ist. Und wir haben, ich bin als Kind auch auf der Kolbstraße aufgewachsen, deshalb habe ich auch eine enge Bindung auch zu vielen Leuten gehabt, sodass wir in dem Buchprojekt versucht haben, auch Augenzeugenberichte, Betroffenen weisen und auch bestimmte Perspektiven der Betroffenen noch mit einzubeziehen. Was wir insgesamt herauskristallisiert haben, egal aus welchen Perspektiven, dass der NSU nicht über Nacht entstanden ist. Er ist auch nicht vom Himmel gefallen und er ist auch nicht ein Trio von drei Leuten, die irgendwann mal zusammengekommen sind, um ein rassistisches Motiv auszuleben, sondern wir sehen das in der deutschen Geschichte, gerade auch in der Geschichte der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit, eigentlich Rechtsextremismus immer eine Kontinuität hatte, dass der Rechtsextremismus immer in seiner Kontinuität und Diskontinuität Höhepunkte hatte und dass diese Höhepunkte durchaus auch sehr unterschiedliche Momente einnehmen können. Und wir haben in den 80ern durch den Münchner Bombenanschlag, wir haben in den 90ern durch die Brandanschlagserie gegen Flüchtlingsheime, gegen Migrantenwohnungen ja auch eine Welle von rassistischem Mob gehabt in dieser Gesellschaft, der durchaus auch eine Kontinuität dargestellt hat. Und ein zweites Merkmal aller Beiträge ist, dass alle Beiträge in dem Konsens zusammenkommen, zu sagen, hier geht es nicht nur um Rechtsextremismus alleine, denn wenn wir über Rechtsextremismus reden, dann dürfen wir über Rassismus nicht schweigen. Deshalb haben sich die Beiträge in dem Buch sehr stark auch mit dem Konstrukt des Rassismus auseinandergesetzt, mit den verschiedenen Formen des Rassismus, weil das Problem des NSU, das Problem des Rechtsextremismus ist quasi ein Problem des Rassismus in der Gesellschaft und der in verschiedenen Varianten in der Mitte der Gesellschaft auch verwurzelt ist. Wir haben den Alltagsrassismus, den institutionellen Rassismus, aber auch den sogenannten intellektuellen Rassismus, der im Grunde genommen ein Nährboden für Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, aber auch inzwischen für Rechtspopulismus erzeugt. Und wir haben uns in dem Buch versucht, uns über diese Konstellation und über diesen Nährboden des Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft auseinanderzusetzen. Was wichtig ist, dass viele, die in dem Buch geschrieben haben oder auch viele Journalisten im Nachhinein auch selbstkritisch erzählt haben oder berichtet haben, dass sie selber durch die bestimmten politischen Instanzen in so eine Unmachtsblase gefallen sind. Das heißt, 10 Jahre lang hat angeblich ein Trio von 3 Leuten, wo wir heute wissen, dass das ein sehr breites Netzwerk an rechtsextremen Organisationen ist, gemordet, ohne dass die staatlichen Stellen in irgendeiner Weise informiert waren. Im Gegenteil, die staatlichen Stellen haben eigentlich die Opfer zu Tätern gemacht. Und gerade, ob es jetzt im Münchner Raum ist, ob es die Mordanschläge in Nürnberg sind, in Kassel, ob es der Nagelbombenschlag in Köln ist, immer waren es die Opfer, die zu Tätern stigmatisiert wurden. Immer waren es die Opfer, die verantwortlich waren, wo man sehr stark auf einmal Kripo-Behörden eingesetzt hat unter dem Deckmantel Soko Bosporus. Sie musste ja unbedingt Bosporus handeln, weil es ja um diesen Morden, aber auch um diesen Anschlägen sehr stark um eine Zielgruppe geht. Oder die Medien haben von Dönermorden berichtet und damit haben sie eigentlich das Problem von Anfang an ganz woanders hin gelenkt, ohne den Rassismuskontext, den wir in der Kontinuität in dieser Gesellschaft erlebt haben, in irgendeiner Weise zu beleuchten oder auch in irgendeiner Weise zu thematisieren, zu problematisieren. Und das war unser Anliegen, auch als jüngere Generation. Also ich bin jetzt sogenanntes Gastarbeiterkind der 2. Generation, aber die anderen Autorinnen sind aus der 3. Generation. Wir wollten so in der Gesellschaft nochmal ein Signal setzen, dass wir das Problem nicht nur aus einer tagesaktuellen politischen Entwicklung anschauen, sondern dass das Problem ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und ein Problem ist, mit dem wir in der Gesellschaft insgesamt uns auseinandersetzen. Und damit stehen wir natürlich auch vor der Herausforderung, warum der Widerstand gefehlt hat. Wir hatten ja in den 90ern, als die Brandanschlagserie in Hoyerswerda, Rostock, Solingen, Mölln und anderen Städten durchgeführt worden sind, wo viele Migranten gestorben sind, hatten wir zumindest durch die Lichterkettenaktion eine symbolische Aktion gehabt, wo die Menschen sich zu dem Thema geäußert haben, wo die Menschen zumindest auch aus der christlichen Nächstenliebe eine gewisse Empathie entwickelt haben. Das hat es aber nach dem NSU-Fall nicht gegeben. Interessant ist, dass 2012, also ein Jahr nach der Enttarnung des NSU, Angela Merkel auch öffentlich gesagt hat, sie wird eine lückenlose Aufklärung versichern. Aber wir haben derzeit die Situation, dass es keine lückenlose Aufklärung gibt. Wir haben im Gegensatz die Situation, wenn eine Antwort gefunden wird, dann tauchen 10 weitere Fragen auf, sodass wir teilweise auch im Dunkeln tappen. Und wir haben tatsächlich nach 5 Jahren Enttarnung der NSU und nach 3 Jahren Verfahren in München, wo der Prozess ja läuft, immer noch die Dimension, dass das Thema sehr eingegrenzt betrachtet wird und zu einem juristischen Thema gemacht wird. Und ich finde, wenn wir über den NSU und über den Rechtsextremismus oder auch über den rechtsextremen Terror in Deutschland reden, dann dürfen wir das Thema nicht nur als ein juristisches Thema betrachten, sondern wir haben als Gesellschaft auch eine politische Verantwortung. Und die ist derzeit in der gesamten Diskussion größtenteils ausgeblendet. Ich weiß, dass viele Initiativen vor Ort, ob in Berlin, Köln, Nürnberg, München, anderen Städten, versuchen auch durch ein Tribunal in diesem Jahr im Mai nochmal auf das Thema hinzuweisen und auch dazu mobilisieren. Aber insgesamt ist das Thema im Kollektivbewusstsein der Bevölkerung inzwischen nicht sehr stark verankert. Wir haben im Gegenteil die Diskussion, dass jetzt die Flüchtlingsdebatten und die neuen Migrationsbewegungen eigentlich eine ganz andere Stimmung erzeugen, wo man über NSU gar nicht mehr diskutieren möchte. Gerade auch nach den Silvestervorfällen mehr über Migrationskriminalität reden möchte, über bestimmte Flüchtlingswellen und auch über den Stopp von bestimmten Flüchtlingssituationen reden möchte. Aber das Thema NSU scheint in dem Diskurs weniger ausgeblendet zu sein. Das andere, was noch mal wichtig ist, ist, dass es ja hier nicht nur um eine Organisation geht, die gemordet hat, sondern wir haben ja auch Netzwerke, die in staatlichen Stellen mit involviert waren. Was ist mit dem Verfassungsschutz, der im Grunde genommen mit seinen Spitzenfunktionären in irgendeiner Weise mit involviert war? Was ist mit Verfassungsschutzmitarbeitern, die aussagen wollten, aber inzwischen gestorben sind? Es ist inzwischen die sechste Person gestorben. Was ist mit der Rolle des Verfassungsschutzes insgesamt bei der Entstehung einer rechtsterroristischen Organisation wie der NSU? Und das sind alles Themen, die derzeit in der politischen Diskussion stärker forciert und stärker auch problematisiert werden müssen. Und ich glaube, dass wir mit unserem Buch, mit den 39 Beiträgen, auch diese Diskussion versucht haben, teilweise mit anzustoßen. Wir sind auf Widerstände gestoßen. Inzwischen ein juristischer Widerstand, dazu wirst du ja wahrscheinlich, Glenn, noch gleich was sagen, kommt von Otto Schilly, weil einige Beiträge, insbesondere auch das Vorwort von Cem Özdemir, ganz klar hervorgehoben hat, dass Otto Schilly ja mit seiner Aussage am zweiten Tag nach dem Nagelbombenanschlag auf der Kolbstraße ein terroristisches Motiv ausgeschlossen hat und damit im Grunde genommen keine organisierte Kriminalität und keinen Rechtsextremismus hinter diesem Motiv gesehen hat und damit auch die Zielscheibe in Richtung migrantenkriminales Milieu definiert hat. Und das war so ein Thema, was wir in dem Buch problematisiert haben. Er hat in der Klarstellung gesagt, damals hätte er von dem islamischen Terror geredet und hätte den islamischen Terror ausgeschlossen. Und damit haben wir natürlich die Diskussion gehabt, dass er mit Cem Özdemir vor einem Monat, knapp einem Monat, auch zur Karnevalszeit im Kölner Kontext, hat er auch eine Polemik gehabt. Das ist auch in den Medien gewesen. Ich würde gerne, wenn es Ihnen recht ist, aus dem Buch einen Teil vorlesen. Und zwar nicht aus meinem Beitrag. Ich habe dem Fatih Cevikoğlu, das ist ein Kabarettist aus Köln, der hat das nochmal zugespitzt in einer kurzen Form und auch eine gewisse Ironie reingebracht. Ich glaube, dass man auch diese Ironie in der NSU-Diskussion, auch in der Diskussion über den rechtsextremen Terror nochmal anders betrachten kann. Und das fand ich nochmal interessant, um das auch nochmal hier vorzustellen. Das ist ein Moment auf der Seite 200. Fatih Cevikoğlu, Kabarettist aus Köln. Sein Beitrag hat den Titel Die NSU-Nummer. Der Prozess in München läuft und läuft. Das Einzige, was jetzt schon feststeht, ist, dass das Ergebnis unbefriedigend sein wird. Egal wie der Prozess in München läuft, ich fand Nürnberg deutlich besser. Da war wenigstens klar, worum es ging. Da war der Feind klar. Die Opfer waren klar, die Position war ganz klar. Wer ist der Täter? Wer sind die Opfer? Alles glasklar. Und jetzt steht eine Frau vor Gericht. Keiner weiß, ob sie es war oder nicht. Das zu beweisen, wird sehr schwierig. Die Beweislage ist dünn und die Chance, dass sie freigesprochen wird, ist gegeben. Und dann stehst du da. Aber um die eine Frau geht es doch gar nicht. Die Rolle des Verfassungsschutzes, ich rede hier nicht von Versagen des Verfassungsschutzes, nein, die Rolle des Verfassungsschutzes ist überhaupt kein Thema in der ganzen Sache, das ist nicht Gegenstand der Verhandlungen. Als der Prozess unter großem Tamtam losging, haben einige anonyme Täter die Türen der Kanzlei der Nebenklage mit Fäkalien eingeschmiert. Ein ganz klarer Fall von braunem Terror. Der Verfassungsschutz hat endlos Akten geschreddert und uns das nachher als Versehen verkauft. Wie muss ich mir das vorstellen? Wissen Sie, ich hatte gerade die Akten auf dem Arm und ging die Flur entlang und dann weiß ich gar nicht so genau, was da passiert ist. Ich bin irgendwie gestolpert und dann sind die ganzen Akten hineingefallen und direkt in den Schredder rein. Alle 8000. Ja, das war nur ein Fallbeispiel. Die Wahrheit ist, und das kann man beim Heimatschutz, der Staat und die Mordserie des NSU von Stefan Aus und Dirk Labs nachlesen. Die Wahrheit ist, dass ein Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz mit dem Decknamen Lothar Lingen einen Tag, nachdem Beate Zschäpe in Jena sich gestellt hat, eine Archivarin des Bundesamtes in Köln-Korweiler angewiesen hat, 6 Akten von V-Leuten zu schreddern. Die Dame gibt das Gespräch in einem Gedächtnisprotokoll so wieder. Sie fragt, was soll hier vernichtet werden? Lingen, 6 Akten. Sind das V-Mann-Akten oder sind das Werbungsakten? Lingen, es sind V-Mann-Akten. Die werden doch nicht vernichtet. Wieso sollen die vernichtet werden? Lingen, tun Sie, was ich sage. Die Dame lässt sich das schriftlich geben, bekommt eine Mail am 10. November um 10.25 Uhr 2011 und vernichtet dann die Akten. Das Versehen, so scheint es, besteht einzig darin, dass die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommt. Neulich gab es wieder eine Meldung über Aktenvernichtung. Hochwasser hätte Akten für den Prozess zerstört, hieß es. Wer ist dieser Hochwasser und wo findet man ihn? Oder als der Wohnwagen mit den Leichen darin gefunden wurde, da ist ein Tatort, der ist abgeriegelt und kleinteilig untersucht werden muss. Was macht die hiesige Polizei? Sie lässt den Wohnwagen abschleppen. Sie verändert den Tatort. Warum? Auf die Frage, warum der Einsatzleiter einen so außergewöhnlichen Tatort so behandelt hat, gab es jedes Mal eine andere Antwort. Sie hätten so nicht arbeiten können. Es wäre viel zu schwer, das Gebiet abzusperren oder es wäre zu viel Presse vor Ort. Aber die beste Aussage war, er wäre sich unsicher gewesen, das große Besteck aufzufahren, da ihm das Innenministerium die Kosten hätte übel nehmen können. So wurde der Wohnwagen mit Leichen und allen Beweisen durch die halbe Stadt spazieren gefahren und nicht, wie man meinen sollte, bei der Polizei abgestellt, nein, sondern im Hangar eines Abschleppdienstes und dort hat der Wohnwagen 2 Tage gestanden. Oder die ganzen Zeugen, die im Umfeld des Prozesses schon umgekommen sind. Besonders interessant ist der Fall Corelli, ein V-Mann, der 2012 aufgeflogen war. Ich dachte immer, V-Männer sind bestimmte integre, loyale und vor allen Dingen gut ausgebildete Agenten. James Bond in echt, aber nichts dergleichen. V-Männer sind Nazis, vor allem sind es dumme Nazis. Hier stellt sich die Frage, ob es intelligente Nazis überhaupt gibt oder ob das nicht von sich aus ein Oxymoron ist. Corelli wird enttarnt und lebte verdeckt und sollte beim NSU-Prozess aussagen und wurde 14 Tage vor seinem Gerichtstermin in seiner Wohnung tot aufgefunden. Und jetzt kommt der Gag, Todesursache unentdeckte Diabetes. Ich stelle mir das bildlich, den Paten Brando vor, wie er asthmatisch vor sich hinatmet, an die Decke schaut, seine Katze krault und sagt, eine unentdeckte Diabetes, das ist gut. Das werden Sie uns nicht glauben, aber Sie können uns nichts beweisen. Umso schöner, dass im Juni 2016 von dem Diabetologen Professor Werner Scherbau die offizielle Version in Frage gestellt wurde, es könnte doch Rattengift gewesen sein. Eine neue Untersuchung steht an. Es gibt tiefgefrorene Gewebeproben. Auch das Handy von Corelli ist nach Jahren wieder aufgetaucht. Wo es lag? Na, im Panzerschrank beim Verfassungsschutz. Das muss aber auch ein großer Schrank sein, wenn Sie das Handy erst bei 5. Durchsuchung gefunden haben. Schau dir doch einfach mal an, was der Verfassungsschutz für ein Laden ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde im Jahre 1950 gegründet. Das war wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Zeit, in der die Deutschen mühsam lernen mussten, dass sie nicht mehr Deutschland, Deutschland über alles singen konnten. Das war gar nicht so einfach, als eine deutsche Nationalmannschaft 1954 zum ersten Mal Weltmeister wurde. Wir sind wieder wer? Die gesamte Mannschaft hat Deutschland, Deutschland über alles gesungen. Die Rundfunkstationen mussten den Ton abtreten. Wen gab es denn 1950, der überhaupt dort mitarbeiten konnte? Zur Gründung des Verfassungsschutzes gab es Trümmerfrauen, Ami-Huren und Nazis. Und die Nazis waren sehr gut ausgebildet, also hat man die Nazis genommen. Die verstanden wenigstens was von ihrem Handwerk. Gelernt ist gelernt. Heute würde man das Know-how-Transfer nennen. Fachkräftemangel war schon immer ein Thema in Deutschland. Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Nazi war damals Gold wert. Das hieß damals Jobgarantie in der Bundesrepublik. Für Altnazis gab es auch nach dem Krieg großartige Karrierechancen. Entweder du wurdest Verfassungsschützer oder Kammerjäger. Der Verfassungsschutz hat sehr viele Altnazis angeworben und die wiederum ihre Nazi-Freunde. So wurde aus dem Verfassungsschutz eine Resozialisierungseinheit für verdiente Nazis. Energiepolitisch spricht man hier von Wiederaufbereitungsanlage. Der Verfassungsschutz als eine Nachfolgeorganisation der Gestapo und SS, das merkst du vor allem daran, dass du Verfassungsschutz ohne SS gar nicht schreiben kannst. Schon mal aufgefallen, Verfassungsschutz geht nicht. SS ist das A und O des Verfassungsschutzes. Nazis im Verfassungsschutz zu installieren und sich dann zu beschweren, der Verfassungsschutz sei auf dem rechten Auge blind, ist wie Marc Dutroux auf Kindergärtner umzuschulen und sich dann zu beschweren, dass er Kinder anfasst. Ja, vielleicht ist der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind, aber man kann ihm nicht vorwerfen, das Herz schlage nicht am rechten Fleck. Der erste von 9 Morden wurde in Nürnberg begangen. Enver Şimşek wurde am Stand seines Blumenhandels auf einer Ladenstraße mit 8 Kugeln aus 2 unterschiedlichen Waffen erschossen. Es sollten noch mehrere Morde folgen. Nach dem 6. Mord, dem an Ismail Yaşar, auch in Nürnberg, wurde die SOKO, eine Sonderkommission mit dem Namen Bosporus, eingerichtet. Ist ja auch logisch, wenn hier ein Türke auf offener Straße hingerichtet wird, können das ja nur interne Drogen- und Mafia-Strukturen sein. Klar, wir haben doch hier keine Geschichte, keinen Mölln, kein Solingen und Rostock. Das müssen die Türken unter sich ausmachen, alles andere wäre doch absurd. Warum hieß die Soko nicht Siegfried oder Wagner oder meinetwegen Endsieg? Nein, sie hieß Bosporus, das beschreibt angeblich das Tätermilieu besser. Diese Soko Bosporus hat, um ein Tätermilieu zu recherchieren, eine Dönerbude betrieben. Wie muss ich mir das vorstellen? Da stand ein Soko-Beamter mit angeklebtem schwarzem Schnäuzer am Hochschaschlik und fragte jeden Türken, der vorbeikommt, in landestypischer Sprache: Ey, hast du tot gemacht? Hast du Messer? Guck mal, habe ich auch Messer. Nicht selten fiel ihm wahrscheinlich dabei sein angeklebter Schnürris auf die Theke. Diese Soko Bosporus hat ein halbes Jahr lang diese Dönerbude betrieben und in der ganzen Zeit keine einzige Rechnung bezahlt. Weißt du warum? Na ganz einfach, um nicht aufzufallen. Die Polizei war an einem gewissen Punkt so am Ende mit ihrem Latein, dass sie Profiler auf Deutsch Fallanalytiker hineingeholt hat. Das sind Menschen, die aus dem Tathergang Rückschlüsse auf den oder die Täter ziehen, also Fachkräfte, die sich mit der Materie sehr gut auskennen. Der Fallanalytiker Udo Haßmann schreibt dazu, Zitat: Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturkreis mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Wahrscheinlich sei daher auch, dass die Täter im Ausland aufwuchsen oder immer noch dort leben. Auf Deutsch heißt das, sowas machen nur Kanaken, wir Deutschen machen sowas nicht. Genau, sie dachten, wir waren das selber. Wir haben jetzt die Gelegenheit, noch Fragen aufzunehmen.
5 Minuten haben wir noch.
6 Minuten haben wir. Gibt es Fragen, Rückmeldungen?
Ja, ansonsten erstmal vielen Dank, Kemal Bosay, bis dahin. Du hast erwähnt, wir haben... Das Buch ist auch da hinten am Büchertisch erhältlich. Wer da mal einen Blick reinwerft, wir mussten da so einen Zettel reinlegen. Das heißt, wir mussten es gar nicht. Wir haben es von uns aus getan. Es gibt da einen, ja, vor 4 bis 6 Wochen ging das durch die Presse, gesamte Medienlandschaft eigentlich, dass der Herr Schiele einstweilige Verfügung gegen den Cem Özdemir, der das Vorwort geschrieben hat, erwirkt hat, dass er einen bestimmten Satz, bis darauf eingegangen, nicht mehr wiederholen darf. Daran hält sich der Cem Özdemir bis auf Weiteres und wir haben da einen kleinen Einleger gemacht. Wir wollen das gar nicht überbewerten, nur zur Information. Ja, vielleicht gibt es doch noch 1, 2 Fragen.
Sie hatten sich gemeldet.
Wie die Aussicht auf Beendigung des Prozesses aussieht, habe ich verstanden, um es für alle zu wiederholen.
Das ist eine wichtige Frage. Ich habe ja gerade zu der Frage kurz einen Rückblick gegeben. Eigentlich war zu erwarten, dass eigentlich der Prozess Ende letzten Jahres zu Ende gehen sollte. Aber vermutet wird, dass der Prozess dieses Jahr zu Ende geht. Wir haben aber bislang die Situation, dass der Prozess nur die juristische Seite betrachtet und immer von den 3 Tätern ausgeht und 2 Täter eigentlich gar nicht mehr leben. Und es gibt noch zusätzlich 2 Täter, die als Netzwerker mit angeklagt werden, mit geringeren Strafen. Es steht noch nicht fest, in welche Richtung die Diskussion gehen wird. Aber ich finde, dass der Münchner Prozess die politische Kehrseite des Themas gar nicht mit ausgeblendet oder gar nicht mit aufgegriffen hat, im Gegenteil ausgeblendet hat. Und dass es wichtig ist, dass es jetzt auch darum gehen muss, dass man sich auch politisch mit dem Thema auseinandersetzt. Ich vermute, dass es eine Strafe geben wird. Das ist aber eine Mutmaßung. Ob es jetzt eine lebenslange Strafe ist, kann ich jetzt so nicht in irgendeiner Weise kommentieren. Da sind auch die Rechtsanwälte der Nebenklage sehr unterschiedlicher Meinung. Ne? Es gab im Rahmen des Münchner Prozesses auch nochmal Augenzeugen, die angehört werden. Interessanterweise nach 10 Jahren, ne, wo die Polizei bislang keinerlei Augenzeugen auch nach dem Bombenanschlag auf der Kolbstraße, auch nach bestimmten Attentaten gar nicht angehört hatte. Die sind jetzt auch im Rahmen der Klage und Nebenklage auch angehört worden teilweise. Da gibt es auch interessante Erkenntnisse, wo auch Augenzeugen nochmal sehen, dass sie die Täterprofile im Vorfeld der Polizei mitgeteilt hätten, aber dass die Polizei einfach diese Täterprofile ignoriert hätte. Und da stellt sich natürlich für uns auch die Frage, wie wir als Gesellschaft, wie das gesamte System eigentlich künftig auch mit dieser Tatsache und auch mit diesem Faktum umgehen wird.
Ja, ist gute Tradition, hier nicht zu überziehen. Schon die Blicke von der Seite. Insofern würde ich es dabei belassen wollen. Heute Abend haben wir noch eine Buchpräsentation, da etwas ausführlicher hier in der Stadt. Ja, vielen Dank auch fürs zahlreiche...
Also kauft Bücher, damit unterstützt ihr das auch. Und wir wollen, dass das auch mehr in die Öffentlichkeit kommt. Danke fürs Zuhören.
Hört man nicht, jetzt hört man's. Also wir fangen gleich los. Herzlich willkommen. Vorweg will ich sagen, dass auch diese Veranstaltung...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.